Die Presse.
Olympische Winterspiele. Da entstehen automatisch Bilder im Kopf, je nach Generation. Ich denke da gerade an den Siegeswalzer der Eisschnellläuferin Emmische Hunyadi, die 1994 in Lillehammer. Oder natürlich an Hermann Mayers Sturz und Wiederauferstehung als Olympiaheld in Nagano 1998. Herzlich willkommen bei Was wichtig ist. Mein Name ist Clemens Patek und wir haben gerade die olympische Fanfare des Großkomponisten John Williams gehört, gespielt vom WDR-Funkhausorchester in einer Aufnahme vom Jahr 2021. Komponiert wurde diese Fanfare für die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles. Olympische Winterspiele, da gibt es aber auch andere Bilder im Kopf, zum Beispiel Blaulicht, Flucht, Doping, Razzia. Ja, die Olympischen Spiele von Turin 2006 gingen aus österreichischer Sicht vor allem mit negativen Schlagzeilen in die Geschichte ein. Olympische Spiele gelten als Mega-Event, als Kommerzmaschinerie, aber auch als Sportler-Kindheitstraum. Unser Pressesportressortchef Marco Dattler plaudert mit uns im Studio über all das, was wir über die diesjährigen Olympischen Spiele in Cortina und Mailand wissen müssen. Wir reden über österreichische Medaillenhoffnungen, das Internationale Olympische Komitee, die Schauplätze der Spiele, die beste Anreise, ja, es gibt noch Tickets, und wie Marco den Tag der Doping-Razzia vor 20 Jahren in Turin erlebt hat. Marco, herzlich willkommen bei Was wichtig ist. Bist du schon voller Olympia-Vorfreude oder ist das eher eine stressige Zeit für einen Sportjournalisten?
Ich würde die Zeit als beides, sowohl als stressig als auch vorfreudig benennen. Ich möchte mich vorweg für die Einladung bedanken und jedem erzählen, welch Flair, Reiz, Faszination und Mythos Olympische Spiele vermitteln können. Für mich als Sportjournalisten gibt es nichts Größeres.
Olympische Spiele sind so vieles irgendwie, also natürlich die sportliche Komponente vorweg, der große Traum vom großen Erfolg, gleichzeitig immer wieder Verruf als Kommerzmaschine und dann haben wir noch die Doping-Debatte auch. Wir hätten eigentlich genug Themen für eine ganze Podcast-Reihe. In welchem Zustand sind die Olympischen Winterspiele? Eine sehr allgemeine Frage, aber so zwischen Kommerz und Sport.
Die Olympischen Winterspiele hängen vor allem auch an dieser Klimaveränderung fest. Es gibt auch den kommerziellen Zugang, dass natürlich Sommersportarten sich besser vermarkten lassen, vor allem in Amerika oder Asien, demgemäß mehr Sponsoren und TV-Anstalten beim IOC milliardenschwere Verträge abschließen. Und der Wintersport ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, auch aufgrund dessen, dass ein Amerikaner, obwohl eine Lindsay Vonn oder eine Michaela Schifrin Rennen gewinnen können, mit Skifahren weniger anfängt, denn ein Europäer, vor allem ein Österreicher. Für uns ist es natürlich unvorstellbar, wir sind eine Skination, aber andere Länder haben einem andere Sportarten lieber. Auch haben wir so eine klassische Aufteilung mit Primetime-Sportarten wie Skifahren oder Fußball argumentieren, andererseits alles andere als Randsport definieren. Das kennen andere Nationen überhaupt nicht. Und bei Olympia ist es eben ein Sammelbecken von vielen Sportarten, die da zusammenkommen. Und im Wintersport ist es dann halt auch schwieriger, diese dann gerecht zu vermarkten.
Das heißt, im Vergleich zu den Sommerspielen spielen die Winterspiele auch im IOC eine unterbedeutende Rolle. Ist das so?
Sie sind auf jeden Fall nachrangig, auch wenn man nur betrachtet, allein bei den Athleten, heuer werden es nur ca. 3.500 sein, die in Mailand und Cortina dabei sein werden bei diesen Winterspielen. Im Sommer hast du ca. 10.000 bis 12.000 Athleten. Allein das zeigt schon, es ist ein Viertel mehr. Demgemäß ist auch viel mehr Interesse, noch mehr Druck von Industrie und Kommerz dahinter. Es ist ein besseres Geschäft, Sommerspiele zu haben, den Winterspiele auszutragen.
Olympische Spiele auszurichten ist sowohl im Sommer als auch im Winter eine Riesenherausforderung. Im Sommer musst du diverseste Hallen bauen und eine Breite an Sportarten bereitstehen. Im Winter ist es ähnlich, aber du brauchst eine andere Infrastruktur. Du musst Skirennen unterbringen, du musst eine Bobbahn haben, einen Eisschnelllaufring. Wie ist da die Lage heuer in Mailand? Ich glaube, das ist ja regional, das ist über ganz Norditalien verstreut.
Diese Winterspiele, wenn man ein bisschen weiter ausholt, kehren 70 Jahre nach 1956 in Cortina wieder an diese Stelle zurück. In diese kleine 6.000 Einwohnergemeinde in den Alpen, gemeinsam mit Mailand. Und demgemäß ist es das erste Mal seit 2006 und nunmehr 20 Jahren, dass Olympische Winterspiele wieder in Europa und wieder in Italien stattfinden. Das ist eine richtig kleine Weltreise gewesen, quer durch Asien und Kanada zum Beispiel, wenn wir uns erinnern an 2010 in Vancouver.
Aber es hat mich eigentlich überrascht, innerhalb von 20 Jahren wieder in Italien und in Europa. Du hast gesagt, das ist
eh schon ein langer Abstand.
Das ist ein langer Abstand, aber auch ein Zeichen dessen, weil in Europa ist es auch eine Kostenfrage, die damit verbunden ist, wer kann denn Winterspiele austragen? Da gibt es nicht so viele und auch haben viele natürlich Länder Probleme, dieses Geld aufzustellen und allerorts ist nicht auch eine helle Begeisterung zu bespüren dafür, weil zum Beispiel in Deutschland oder in der Schweiz gab es sogar Volksabstimmungen dagegen. Auch in Innsbruck, wenn ich mich erinnere, da gab es zwei Ansätze, einmal sich zu bewerben wieder für die dritten Winterspiele in Österreich. Das hat nicht funktioniert, da gab es Widerspruch. Und jetzt haben wir das eben in Italien und auch selbst da muss man mit Abstrichen rechnen. Natürlich, die Eishalle war nicht fertig, die musste erst gebaut werden in Santa Giuliana. Natürlich, es gibt dort Riesendiskussionen. Auch sind die Kosten explodiert, weil olympische Bauten wie Quartiere für die Athleten oder das Olympiastadion, da musste man viel mehr Geld hineinbuttern, was private Gelder nicht bezahlen konnten. Und demgemäß kommt natürlich dann der Steuerzahler dran. Und jetzt, wenn man das anschaut, wir haben jetzt in Mailand und Cortina haben wir verschiedene Cluster sogar aufgeteilt, sind zerbröselte Winterspiele, würde ich sie nennen. Normal ist man immer begehrt darauf, dass es an einem Ort gebündelt ist. Jetzt hat man Eishockey und Eiskunstlauf zum Beispiel in Mailand. In Bormio sind Skirennen der Herren. An Antholz ist Biathlon. In Predazzo wird Ski gesprungen. In Livigno sind die Snowboarder zu finden. Also allein das zeigt schon, das klingt relativ flott aufgezählt, aber da liegen extreme Distanzen und Zeitdifferenzen dazwischen. Das ist ein, das wären die Spiele der weiten Wege, wenn man will. Aber sie sind wieder in Europa.
Und es sind durchaus auch prominente Austragungsorte. Wenn ich mir das jetzt so anhöre, das sind innerhalb der einzelnen Disziplinen prominente Namen, auch Antholz, Biathlon, das kennt man und so weiter.
Das sind klassische Wintersportorte. Und auch da muss man auch den Wandel sehen, wenn Olympischen Spiele zuletzt in extremen Situationen oder extremen Orten zu finden waren, mit während Corona oder politischen Diskrepanzen, ich sage 2014 in Sochi oder 2018 in Pyeongchang oder 2022 in Peking, das hat man sich ja nicht vorstellen können. Da wurden in Bergmassive einfach Pisten gesprengt oder Neubauten aufgebaut, die du nachher nie wieder sehen wirst. Für viel Geld, für Abermillionen, aber nur weil sich sein Regime oder ein Machthaber eingebildet hat. Und jetzt hast du wieder Spiele als Fest deklariert in einem klassischen Wintersportland. Und das ist Italien und das ist an unserer Grenze. Wir haben da nicht weit. Ich glaube auch, dass demgemäß in Österreich sehr viel Stimmung und Flair dahin zu spüren sein wird.
Einen Namen würde ich gerne noch mit dir besprechen. Kirsty Coventry ist eigentlich erst seit einem halben Jahr IOC-Präsidentin. Ich denke, es ist ja noch nicht in ihrem Einflussbereich diese Entscheidung gefallen und auch die Organisation. Was ist das für eine Person oder welche Rolle spielt die IOC-Präsidentin generell?
Ich würde ihre Bestellung als bahnbrechend bezeichnen für den Weltsport generell. Sie ist die erste Frau an einer großen Spitze so einer mächtigen Organisation. Sie kommt aus Simbabwe, war Schwimmerin und selbst Olympiamedaillengewinnerin. Sie versteht Anliegen und Nöte des Sports. Sie ist kein klassischer Funktionärsapparatschik, obwohl sie selbst auch Sportministerin in ihrer Heimat war. Sie ist mit ihren beiden Kindern und dem Mann nach Lausanne gezogen. Und wohnt jetzt und lebt jetzt auch dort, eben weil man als IOC-Präsidentin vor Ort sein muss. Die Marketing- und Kommerzschienen, die sind natürlich vorgegeben, da kannst du nicht so viel tun. Aber natürlich, sie kann sich auch natürlich positionieren und auftreten, zeigen, Hausnummer, wie gehe ich mit Donald Trump um, weil dann die Spiele dann im nächsten Sommer dann in Los Angeles sein werden. Das ist dann 2028, da muss man natürlich auch einen anderen Zugang wählen als wie bei der FIFA. Man braucht keine Friedenspreise vergeben, um sich da einzuschleimern. Und das macht sie auch nicht. Und ich finde, dass sie da auch klar Haltung bezogen hat. Und ich denke, sie ist auch nicht amüsiert darüber, dass Eisbeamte in Italien nun aufschlagen. Aber sie wird in der Welt des Sports als Wegweiser empfunden auch. Das ist meine Wahrnehmung. Das ist endlich weg vom weißen alten, weißhaarigen Mann. Und jetzt ist eine afrikanische Mutter, Ex-Sportlerin am Ruder einer großen, wenn nicht der größten Sportorganisation der Welt.
Gibt es irgendwas, was heuer anders oder neu ist, abgesehen vielleicht von der Aufteilung oder der weiten Wege, was Disziplinen oder Sportarten betrifft?
Die Skibergsteiger werden erstmals dabei sein. Das ist eine sehr, sehr spannende Sportart. Für Österreich wird zum ersten Mal, das muss man sich auch vor Augen halten, wenn jeder den Film Cool Runnings kennt, also das Bob-Märchen aus Jamaika, wird die Christiana Williams den Bob von der Katrin Beierl anschieben. Und das Lustige ist, dass sie 2016 mit Jamaikas Sprintstaffel Silber über 4x100 Meter gewonnen hat. Also da ist es auch ein Novum. Und im ÖOC selbst, das sind die ersten Winterspiele für oder Spiele generell für den neuen Präsidenten Horst Nussbaumer. Der war früher selbst dreimal bei Olympia als Ruderer und er ist jetzt Karl Stoß nachgefolgt. Und von den Abläufen her wird eigentlich alles so wie immer sein. Es gibt ein Österreichhaus oben in Cortina im Jägerhaus. Man wird zu den Bewerben fahren. Es wird Medaillenfeiern geben. Ich freue mich drauf.
Weil du schon mal Bob angesprochen hast, auch die Geschichte von Katrin Bayerl ist ja durchaus ein bemerkenswerter.
Ja. Das stimmt. Sie ist eine Mödlingerin, muss man sich auch vorstellen. Ihr Vater war einst Anschieber von einem anderen Bobfahrer und weil sie irgendwann einmal zum Jus-Studium nach Innsbruck gegangen ist und mit der Leichtathletik genug hatte, wollte sie selbst Bobfahrer werden oder Bobfahrerin probieren und ist dann dabei geblieben. Und ihre Karriere ist insofern bemerkenswert, weil sie auch 2022 einen Schlaganfall hatte. Der ist zwar nicht so extrem auf das Sprachzentrum ausgewirkt hat, aber trotzdem, man muss da darüber hinwegkommen, sie hat sehr viel Arbeit aufwenden müssen. Und ich glaube, dass sie mit dem Leistungssport, wie sie mir mal erzählt hat, auch viele Ansatzpunkte gefunden hat, dass man sich noch mehr konzentrieren und noch fokussieren kann, dass man wieder in diese Spur zurückfindet, dass man das alles bewältigen kann. Und ich wünsche dort in den Spielen alles Gute. Momentan war sie auch im Weltcup führend mit dem Monobob. Also es eine Medaillenchance ist natürlich gegeben.
Das sind ja diese tollen Geschichten, die Olympia schreiben kann, weil du schon Medaillenchancen gesagt hast. Wo schauen wir denn dahin, so aus österreichischer Sicht? Vielleicht auch so abseits von Skialpin, wobei Skialpin ist ja fast ein bisschen Krisendisziplin heuer.
Bei Skialpin würde ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also klassische Medaillengarantien sehen wir sicherlich beim Rodeln. Ich würde da auf Jonas Müller oder den Doppelsitzer der Frauen mit Egle und Klippen schauen. Das ist eine sehr, sehr gute, hohe Chance. Ich würde Anna Gasser im Big Air auch was zutrauen. Man muss sich das auch so vor Augen halten. Sie gewann 2018 und 2022 Gold. Warum soll ihr das jetzt nicht auch gelingen?
Oder Snowboard Big Air ist das?
Ja, genau, Snowboard Big Air, Verzeihung. Oder Benjamin Karl im Snowboard Parallelslalom, ebenfalls genauso wie Gasser Goldmedaillengewinner, dass sie es herausbringen in Peking. Die beiden wurden auch übrigens als Fahnenträger nominiert für die Eröffnungszeremonie am 6. Februar in Mailand, also Olympiastadion San Siro. Snowboard Cross ist etwas ganz Hartes. Mhm. Da kämpfen 4 gegen 4 dann im Finale um Medaillen. Alessandro Hämmerle in Vorarlberg, grandios. Muss man gesehen haben, dem traue ich auch einiges zu. Beim Skifahren, naja.
Irgendwas wird schon werden.
Wenn Manuel Feller in Kitzbühel gewinnen kann erstmals, dann traue ich ihm auch zu, dass er erstmals Olympiagold gewinnen kann.
Ja.
In den Speed-Disziplinen haben wir freilich ein bisschen Aufholbedarf. Da sind uns die Schweizer davongefahren, allen voran der Marco Odermatt. Bei den Frauen müssen wir auch schauen. Aber ich traue Julia Scheib im Riesentorlauf alles zu. Die kleine Kristallkugel für die Disziplinenwertung hat sie schon gewonnen. Da kann auch in Cortina alles gelingen. Wirklich alles.
Ja, die Kunst ist es, das eine Rennen erfolgreich ins Ziel zu bekommen. Und das ist auch etwas, was mich immer sehr fasziniert. Rückblicke sind ja sehr modern in letzter Zeit. Viele blicken ins Jahr 2016, wir blicken ins Jahr 2006. Turin, Blutdoping, Razzien, Skandal, Flucht, Festnahmen. Könnte ich noch ein paar Schlagworte hinterherwerfen? War das einer der Tiefpunkte des österreichischen Sports und wie hat sich österreichische Sportstruktur davon erholt oder hat sie sich davon erholt?
Also diesen 18. Februar 2006 werde ich selbst nie vergessen. Ich war am Vormittag noch in San Sicari und im Haus der Biathleten, habe dort ein kleines Bier getrunken und ein paar Stücke Speck gegessen. Wir haben mit Walter Mayer gesprochen, wir haben uns die Zimmer angeschaut. Es war eigentlich ein idyllischer Tag. Und am Abend, nachdem ich dann zurückgekommen bin, es ist übrigens am Abend, hatte dann Thomas Morgenstern die Olympiamedaille Gold gewonnen im Skispringen, kam ich dann dort zurück, weil ich einen Anruf erhalten habe mit Stichwort, da ist eine Razzia. Dann stehe ich vor diesem Haus, es ist dort Blaulicht, alles funkelt, Polizisten, also Carabinieri rennen herum. Einer zeigt mir sein Machine Gun. Ich so, ich will ja eh nichts. Und es war sehr, sehr interessant zu sehen, wer dann aller geflohen ist, wer aller gelogen hat, wer um Ausreden versucht hat zu ringen. Ich glaube, dass man im ÖOC oder im ÖSV damals am nächsten Tag richtig mal durchzählen musste, wer denn eigentlich noch aller da ist. Zwei Tage später gab es dann diese bis dato weltberühmte Pressekonferenz mit Auslöser Too Small Country to Do Good Doping mit Peter Schröcksnadel, weil da waren über 300 Journalisten, vor allem im Österreichhaus damals, vertreten und man hatte tatsächlich unterschätzt, dass das auch international Wellen schlägt und demgemäß mussten sie auf Englisch reden. Das war manchen nicht ganz sonderlich, wie sagt man, geheuer und recht. Ja, es gab viele Aufarbeitungen, dann Prozess. Aufdeckungen, das hat bis zu dieser Humanplasma-Skandal in den 9. Bezirk beim Franz-Josefs-Bahnhof geführt, wo auch Blutdoping betrieben worden ist. der langen Rede kurzer Sinn, seit 2007 hat Österreich ein Anti-Doping-Gesetz. Es gibt eine nationale Anti-Doping-Agentur, die Kontrollen sind durchgehend. Sportler müssen ein quasi Whereabout abgeben, also quasi vorab bekannt geben, wo sie anzutreffen sind oder wären, wenn eine Kontrolle stattfindet. Und ich habe irgendwie den Eindruck gewonnen, es ist ein viel, viel sensiblerer Umgang damit geschehen. Jetzt kann man natürlich sagen, Freund der Berge, bei der nordischen WM 2019 gab es wieder einen Dopingskandal, sogar mit Flagranti, wo sich einer den Beutel selbst gesetzt hatte. Da gab es auch ein Video davon, was natürlich noch mehr Schlagzeilen gemacht hat. Aber ich denke, dass Österreich seit damals einen besseren, ehrlicheren Umgang damit hat. Ich will aber nicht ausschließen, dass es weiterhin vorkommt.
Aber nicht nur die Sportler werden natürlich engmaschig kontrolliert, was Doping betrifft. Auch Sicherheit generell ist ein großes Thema, was Zuseher betrifft. Es ist ja ein Mega-Event, da ist ganz klar, dass da die Sicherheitskräfte gefordert sind. Zuletzt hat Schlagzeilen gemacht, dass auch Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE in Italien sein sollen und die Behörden dort unterstützen sollen. Was hat es damit auf sich? Oder magst du uns generell etwas zur Sicherheit bei Olympia erzählen?
Also bei Olympia ist generell immer ein sehr hohes Sicherheitsaufgebot anzutreffen. Wir brauchen uns allein nur erinnern an die Anschläge 1972 in München. Da hat es schon ein Umdenken gegeben und seitdem ist Sicherheit die Nummer eins. Auch in Italien werden über bis zu 10.000 Polizisten und Securities im Einsatz sein. Und ja, leider, ich finde den Einsatz von dieser umstrittenen US-Einwanderungsbehörde, das muss man ja sagen, Einwanderungsbehörde, in Mailand stationiert, für sehr fragwürdig. Was machen die dort? Auch in Italien gehen deswegen die Wogen hoch. Was ich gelesen habe, wollen diese Sicherheitskräfte aus Amerika ihre Leute schützen und den Italienern dabei helfen, ein sicheres Event abzuhalten. Ich glaube, das können die auch alleine.
Wenn ich jetzt, vielleicht abgesehen von der Sicherheitsfrage, wenn ich jetzt Lust bekommen habe, so weit ist es ja nicht weg, in Mailand, vielleicht doch mir da einen Bewerb anzuschauen, spontan, ist das überhaupt möglich? Gibt es noch Karten?
Ich bin sicher, dass es noch Karten gibt. Also ich würde, wenn ich die Wahl habe, sofort auf www.olympics.com schauen. Da gibt es Ticket-Offerte aller Preisklassen. Ich glaube, für jedes Event, ob das Eishockey-Finale das günstigste sein wird, der Herrn, weiß ich nicht. Muss man schauen. Auch die Eröffnungsfeier, ich glaube, geht los bei 260 Euro das Ticket. Aber man findet hundertprozentig etwas für jede Preisklasse. Die Anreise ist natürlich einfach. Entweder mit dem Zug oder der Bahn, dort nach Cortina, Doblach, Antholz. Wer nach Mailand fliegt, kann sich Eishockey anschauen. Das geht günstig mit Ryanair. Von dort braucht man aber mindestens 5 bis 6 Stunden, um raufzukommen nach Cortina. Also das ist der falsche Weg, wenn man dorthin will. Da müsste man fliegen, romantisch nach Venedig und dann mit dem Cortina Express 2 Stunden in die Berge fahren, ist der schnellste Weg. Ich glaube auch der günstigste Weg. Ich habe unlängst nachgeschaut, auch mit Ryanair, du kommst um 40 Euro in eine Richtung. Der Bus rauf nach Cortina kostet 26. Demgemäß, die Frage ist, was kostet das Hotel? Das kann ich nicht beantworten. Tickets kriegt man.
Glaubst du, dass wir irgendwann in Zukunft auch mal wieder Olympische Spiele in Österreich sehen werden?
Ah, das ist eine gute Frage. Sommerspiele halte ich für ausgeschlossen. Dafür ist unser Markt zu klein. Wir sind eine Wintersportnation mit Schwerpunkt Skifahren. Ich hätte eine Idee, die wir natürlich polarisiert und ambivalent gesehen wird. 2042 wäre für Wien eine große Chance, würde man sich bewerben. Weil Mailand und Cortina zeigen es vor, wie es funktionieren kann mit einer Großstadt, die an sich mit Wintersport wenig zu tun hat. 2030 wird es in Frankreich Olympische Spiele geben, 2034 vielleicht in der Schweiz, das glaube ich stark. Und dann gibt es die Entwicklung dahin, wohin geht die Reise? Ich glaube, das wäre eine gute Gelegenheit, dass sich Österreich mit neuen Strukturen und Sportlern präsentieren kann. Und wenn man wirklich einen Anreiz setzen will, dann muss ein bisschen ein schrägerer Zugang, ein skurrilerer her. Und da muss Wien Winterspiele haben. Ob Politik und Wirtschaft mitspielen, ob die Bevölkerung das will. Es ist halt natürlich verbunden mit extremen Kostenaufwänden. Der Sicherheitsapparat steigt. Wahrscheinlich werden Mietpreise auch wieder steigen. Keine Ahnung, was da alles verbunden wäre. Aber es wäre eine interessante Option, Winterspiele in Wien zu sehen, ja.
Wann müsste man denn da anfangen, theoretisch? Weil ich meine, diese Bewerbungsprozesse dauern ja auch
7 Jahre. Vorher müsste das quasi... Also 7 Jahre vorher werden diese Spiele immer vergeben. Also ich sag mal, 10 Jahre vorher mit langer Vorarbeit, vor allem den politischen Willen einsammeln. Man müsste eben auch den Rückhalt aus der Bevölkerung haben. Und das ÖOC muss sich dafür bewerben. Das kann nicht der Staat, das kann kein Verband, das kann kein Minister. Das muss das ÖOC selbst tun. Und dann könnte man vielleicht drauf schauen und hoffen.
Und dann muss man Konzepte vorlegen und Eigenwerbung auch noch betreiben, als es Konkurrenz geben würde bei den Bewerbern.
Korrekt. Oder man macht es gleich so gut, dass man unschlagbar dasteht.
Das wäre der Idealfall. Vielen Dank, dass du bei uns warst, lieber Marco.
Bitte, sehr gerne. Danke.
Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Die Olympischen Spiele starten am Freitag und dauern dann bis zum 22. Februar. Alle Artikel zum Thema Olympische Spiele finden Sie unter www.diepresse.com/sport oder falls Sie die Texte von meinem Kollegen Marco Dattler lesen wollen, der ja auch vor Ort sein wird. Sie finden alles, was er schreibt, auf seiner Autorenseite www.diepresse.com/von/Marco-Dattler. Und Marco schreibt man mit Doppel-K. Ja, das war's von meiner Seite. Falls Sie mich und unser Podcast-Team kontaktieren möchten, schreiben Sie gerne unter podcast@diepresse.com. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wir hören uns.